Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, ja, ich sag mal, Sonderfolge des Podcasts. Es kommt zur geregelten Zeit, aber ich sitze hier gerade nicht alleine, sondern live und in Farbe tatsächlich neben dem lieben Fabi.
Moin, moin, meine lieben Freunde.
Jo, die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich bin den Fabi besuchen gegangen. Deswegen müssen wir das hier gerade auch so ein bisschen provisorisch mit dem Handy aufnehmen. Aber das sollte wohl passen, abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen hallt. Aber ansonsten müsste der Sound einigermaßen klar gehen. Ja, und wir sitzen hier jetzt gerade am Montag, zwei Tage nach dem Schalke-Spiel. Es hat sich einiges ereignet. Abgesehen davon, dass wir 4-3 zu Hause gegen Rostock verloren haben, wir waren live im Stadion, hat tatsächlich der FC Schalke 04 bekannt gegeben, am gestrigen Morgen, am Sonntagmorgen, dass der Trainer Dimitrios Gramotzes nun tatsächlich freigestellt wurde. Und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist hier noch kein neuer Trainer vorgestellt worden. Es gibt einige in der Verlosung, aber da werden wir jetzt gleich wohl noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, Fabi, sag mal, wie hast du das Wochenende so erlebt?
Ja, turbulent, ne? Also wir hängen seit Freitag miteinander ab, haben es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt Montag, waren gerade noch in Essen, was essen, haha. Und ja, Samstag war schon ein turbulenter Tag so. Ich glaube, jeder, der im Stadion ja schon mal war, weiß, wie anstrengend so ein Tag sein kann. Und vor allem, wenn es dann noch so ein Ergebnis mit so einem Spielverlauf wird, mal unabhängig von spielerischer Stärke oder irgendwelchen, weiß nicht, irgendwelchen taktischen Schriftzügen des Spiels. Wenn du viermal hinten liegst und dann dreimal noch zurückkommst, jeweils mit Tirol, das war schon emotional sehr kräftezehrend. Hat mich dann, weiß ich nicht, vielleicht auch gesundheitlich ein paar Körner gekostet. Also ich hatte keine schöne Nacht von Samstag auf Sonntag, aber brauche ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Sagen wir es mal so, ich habe mehr Zeit im Badezimmer als im Bett verbracht. Ja, und ich bin gespannt, wer jetzt bei Schalke das Ruder übernimmt. Gefühlt seit der Entlassung sind schon mehr Namen gefallen, als, weiß ich nicht, überhaupt zur Debatte stehen sollten. So, da ist glaube ich, ganz viel Name-Dropping dabei. Mal gucken, vielleicht gibt es ja Neuigkeiten, während wir hier die Folge aufnehmen.
Ja, ich kann mich da soweit eigentlich nur anschließen. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Meine Stimme ist noch ein bisschen rau tatsächlich vom Stadion, weil ja das Spiel gegen Rostock war natürlich eine einzige Katastrophe, abgesehen von Simon Terodde. Wir sind hier losgefahren relativ früh, damit wir früh am Stadion sind. Haben da noch ein paar Leute getroffen und ja, sind dann ins Spiel reingegangen quasi. Es war ja alles gar nicht mal so geil. Ich will da jetzt auch gar nicht so direkt drauf eingehen. Ich meine, bei uns hat man, jeder hat es gesehen, 3 Tore, 7 Tore haben nicht gereicht, um gegen einen Aufsteiger quasi den Tabellen 16. zu Hause zu gewinnen. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die aufsteigen will, so wie Schalke, ein absolutes Armutszeugnis. Terodde war gut, Çalhanoğlu war eigentlich auch gut. Der hat ein paar schöne Flanken geschlagen.
Hat doch eine Vorlage gemacht, ne? Oder?
Genau, ja.
Pre-Assist, glaube ich.
Ich glaube, der hat auch eine direkte Vorlage gemacht. Zum 2-0 müsste das gewesen sein.
2-2 meinst du?
Ja, huch. Ja, hat Auer da ganz, ganz gut vertreten, finde ich. Und ja, ansonsten war es halt kein gutes Spiel. Und ja, dann ist die Stimmung ziemlich scheiße gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach sind wir dann noch zum Kollegen gefahren. Grüße an Sambo Game an dieser Stelle. War ein sehr nicer Tag bis dahin. Und ja, die Nacht war bei mir eigentlich ganz gut, bei Fabian nicht so, wie er gerade schon erwähnt hat. Ich habe geschlafen wie ein Baby und dann war ich am nächsten Tag, also ich war wirklich auch noch lange abgefuckt von dem Spiel. Ja, und dann war ich am nächsten Tag wach und ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem ich wach war, kam es dann plötzlich schon mit, der Trainer ist weg. Und da habe ich dann nur gedacht, oha, das ist eine gute Nachricht. Ich habe mich wirklich gefreut. Das hatte ich ja auch im Podcast schon mal angedeutet, dass ich einfach die ganze Amtszeit von Gramotzes sehr anstrengend fand, weil irgendwie war es immer wieder so ein Hin und Her und dann hat er sich doch wieder gerettet und eigentlich war bei jedem klar, dass da keine Entwicklung stattfindet und das so nicht weitergehen kann. Schalke hat die Reißleine gezogen jetzt. Meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen, zu spät. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch schaffen. Wir werden, wenn wir überhaupt einen Aufwärtstrend haben werden, schätze ich die anderen Mannschaften trotzdem als zu stark ein. Der Vorteil von Schalke ist natürlich, dass wir noch gegen viele von oben spielen. Wir spielen noch gegen Pauli zu Hause, gegen Bremen zu Hause, gegen Darmstadt auswärts. Also außer Hamburg haben wir sie eigentlich fast alle noch. Nürnberg ist auch noch mit dabei. Heidenheim kommt noch, genau, gegen, ja, wie heißen sie jetzt noch, gegen Regensburg haben wir schon gespielt, haben wir gewonnen, also das ist vielleicht unser einziger Vorteil, aber ansonsten schätze ich die anderen Mannschaften als zu stark ein, aber mal schauen, auch wenn neuer Trainer wird, ja, was meinst du, glaubst du, es war zu spät, glaubst du, wir steigen noch auf, oder?
Also, ich glaube zumindest mal, dass Schalke es auf jeden Fall noch in der eigenen Hand hat. Aber es ist natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, ja, wir gewinnen jetzt einfach mal die restlichen neun Spiele. Da wäre der ein oder andere Sieg schon echt hilfreich gewesen jetzt. Aber ich glaube, dass es spät kommt mit der Entlassung. Ja, ich glaube, sie kommt sehr, sehr, für mich zu spät, ja, aber für den Aufstieg noch nicht zwingend zu spät. Ja, also es ist durchaus noch möglich. Man sieht ja durchaus, was so Trainerrotationen für Impacts bringen können. Ich glaube, Bremen ist da das beste Beispiel, auch wenn die jetzt einen sehr guten Coach an der Seitenlinie haben mit Ole Werner. Aber da habe ich jetzt noch nicht alles abgeschrieben. Ja, ich glaube zumindest mal, weiß nicht, ob du da mitgehen willst, ich würde zumindest so weit gehen, die Chancen aufzusteigen sind jetzt nach dem Trainerwechsel, sprich ohne Gramotzes, höher, als hätten wir jetzt noch weitergemacht. Da würde ich schon so weit gehen.
Ja, würde ich ein bisschen davon abhängig machen, glaube ich, was jetzt tatsächlich für jemand kommt. Dann würde ich dem wahrscheinlich zustimmen. Klar, man kann jetzt irgendwie sagen, alles ist besser als Gramotzes, aber weiß ich nicht. Man muss jetzt mal gucken, welcher Trainer jetzt kommt. Und dann würde ich da aber, wenn es irgendwie, ja, nicht die absolute Graupe wird, meiner Meinung nach, wird das wahrscheinlich dann so sein, dass die Chancen zumindest höher sind. Klar, Bremen war das absolute Traumbeispiel, wie es laufen kann. Es gibt natürlich noch auch genügend Negativbeispiele, wo der Trainerwechsel nur die ersten zwei Spiele so ein bisschen war und dann verpufft ist. Ich glaube, bei Düsseldorf ist es jetzt der Fall. Die sind nicht so reingestartet, wie man sich vielleicht von so einem Trainerwechsel erhofft. Also man muss einfach mal schauen, was da jetzt passiert. Also wer gehandelt wird, es sind wirklich unzählige Namen, die da immer wieder von allen möglichen Portalen genannt werden. Ich glaube, die wissen es selber alle nicht so und das ist mehr ein großes Rätselraten. Aber die Namen, die man dann doch öfter hört, ist natürlich Ono Cinel, unser U17-Trainer, wenn wir in den eigenen Reihen bleiben wollen, Mike Büskens. Das sind so die beiden, die von Schalke intern immer mal wieder genannt werden. Ja, ansonsten von außerhalb, Friedhelm Funke ist gefallen, Uwe Neuhaus ist gefallen, Farke, wie heißt der, Daniel, glaube ich, Daniel Farke ist gefallen, das sind so Kandidaten von außerhalb, den haben die einen berichtet, dass man sich mit Farke eigentlich schon einig ist, dann wurde wieder von anderen gesagt, Funke und Farke werden es auf keinen Fall.
Also, das ist auch der letzte Stand, also zumindest von der Bild-Zeitung, dass Funkel und Farke auf keinen Fall den Posten übernehmen werden.
Ja, genau. Also von daher ist das alles ein großes Rätselraten und da weiß, glaube ich, keiner so richtig, was los ist. Die Info, die ich habe, ist, dass heute Abend wohl noch eine Aufsichtsratssitzung stattfinden soll, wo der neue Trainer sich irgendwie wohl, wo sich entschieden wird und dass der denn morgen tatsächlich schon das Training leiten soll. Wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Wird man ja schlauer sein zu dem Zeitpunkt, wo die Folge draußen ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin eigentlich, ja, was heißt tiefenentspannt. Ich gebe da jetzt erstmal nicht so viel drauf, weil wie gesagt, das ist ein großes, großes Rätselraten, was da stattfindet im Moment. Und im Endeffekt, ja, ist es auch so ein bisschen schwierig immer, das habe ich mit Fabi heute Morgen auch schon mal besprochen, so ein Trainer nur an Statistiken und wie lässt er normalerweise spielen und so zu bewerten. Ich finde, man muss immer so, um so ein wirklich detaillierteres Gesamtbild zu kriegen, sich auch mal ein paar Spiele angucken. Deswegen, also ich finde ja den Bartosz Gaul ganz gut von der Mainzer U23, musste aber auch ganz klar zu sagen, klar, der hat ganz gute Stats und man hört viel Gutes über den, hat gute Kontakte zu Schröder, aber Ich habe auch noch nie ein Spiel von der Mainzer U23 unter ihm gesehen und kann also überhaupt jetzt nicht abschließend urteilen, ey, das ist wirklich der absolute Top-Trainer für Schalke jetzt in dem Fall. Das weiß ich einfach nicht. Und deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück und bin da einigermaßen entspannt noch und vertraue da tatsächlich mal der Führung. Das hat sie sich ja auch ein bisschen verdient in letzter Zeit, dass man einfach mal vertraut. Wenn es dann offiziell ist, kann ich immer noch genug rummeckern, wenn ich mit dem Trainer vielleicht nicht zufrieden bin. Und was man hört, es soll ja sowieso jetzt erstmal nur, bis Saisonende. Und dann kommt eh ein neuer. Das ist ja so das, was man hört. Erstmal eine Interimslösung bis Saisonende. Und dann soll eben für einen etwas langfristigerer Trainer quasi geholt werden. Finde ich auch gar nicht so schlecht, weil vielleicht sieht der Trainermarkt im Sommer dann nochmal anders aus. Weiß ich nicht. Das ist so das, was aktuell auf Schalke abgeht, trainermäßig. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas noch zuzufügen?
Naja, was jetzt Front ist, ist natürlich, dass Gramotzes ja der Coach von Knebel war. Also es ist ja irgendwie, hat sich rauskristallisiert, dass Schröder mit Gramotzes schon von Anfang an nicht hundertprozentig zufrieden war oder überzeugt war, aber Knebel sich da durchgeboxt hat. Und jetzt hat Schröder natürlich erstmal das Spotlight, dass er, obwohl er jetzt knapp ein halbes bis dreiviertel Jahr auf Schalke ist, seinen ersten Trainer zu Schalke holt. Oder je nachdem, seine ersten zwei, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob man das intern löst oder für die neuen Spiele jetzt trotzdem extern holt. Da bin ich gespannt, wie da so die Ausrichtung sein würde. Ich meine, am Ende des Tages setzt du ja mit einem Namen wie Gramotzes, das Knebel damals gemacht hat, ja schon auch irgendwo ein Statement in eine gewisse Richtung, an welche Art von Fußball du da denkst oder du das verknüpfen willst. Und da bin ich gespannt, weil bisher hat Schröder ja bei den Trainern, zumindest mal bei Mainz, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, da hat er zwei geholt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Dafür war der immer ins Klo gegriffen
eigentlich. Ja, die liefen auf jeden Fall nicht so gut. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt ausschaut. Aber am Ende des Tages, wie Flo gerade schon gesagt hat, ich sehe das ähnlich. Ich finde das ein bisschen schwer, jetzt da über Namen zu diskutieren, weil am Ende des Tages, ich habe nie ein Spiel von Norwich City gesehen oder von der Mainzer U23 oder von weiß ich nicht welchem Verein. Deswegen kann ich die jeweiligen Trainer auch schlecht beurteilen. So klar, von einem Friedhelm Funkel oder so, da hat man ein ungefähres Bild. Der ist ja gefühlt schon seit 80 Jahren dabei. vom Rest kann ich mir da schlechte Meinung bilden. Ja, da habe ich einfach zu wenig Spiele gesehen. Da weiß ich nicht, für welches Spielsystem steht derjenige. Da kann ich mich fast nur überraschen lassen und ich will nicht sagen, freu ich mich fast schon drauf, aber es ist ja mal wieder spannend, ne? Da kriegst du, man muss schon sagen, dieser Trainerwechsel, diese Rotation, die bringt jetzt schon nochmal einen neuen Impact, eine neue Facette in die letzten Spiele und macht auch, zumindest kann ich das heute so sagen, auf jeden Fall ein bisschen mehr Lust auch auf die nächsten Spiele, weil man natürlich auch gespannt ist, ne? Ja. Wie reagiert das Team, wie reagiert der Staff, wie laufen die letzten Spiele eben?
Was ja vor allem bei so Trainerwechseln immer auch interessant ist, mal ganz unabhängig davon, wer es jetzt wird, sind dann die personellen Entscheidungen, weil ja meistens dann jeder wieder seine Chance hat, sich neu zu beweisen.
Ralle Fährmann wieder ins Tor.
Ja, das ist die eine Personalie, über die ich noch sprechen wollte. Ich meine, der Torwarttrainer ist jetzt auch gegangen,
ja.
Wo man ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich immer so gehört hat, dass der schon derjenige war, der mit Fährmann nicht so gut klarkam. Rein spielerisch, sag ich jetzt mal, oder rein von der Qualität her. Und dass es auch deswegen Freisel hauptsächlich ins Tor geschafft hat, will ich gar nicht bewerten, die Entscheidung. Also in die Diskussion steigen wir jetzt mal nicht ein, aber da bin ich gespannt, ob sich das vielleicht wieder ändert. Ich glaube, ich würde es nicht zwingend ändern, weil ja, also es gibt jetzt keinen zwingenden Grund für mich, das wieder umzuschmeißen. Das würde wieder nur neue Unruhe reinbringen. Und ich glaube, die Torwartposition ist irgendwie mit einer der letzten, die jetzt bei uns über den Aufstieg entscheidet oder nicht, weil ich würde die tatsächlich beide ungefähr auf einem Level irgendwie sehen. Die haben beide ihre Stärken und Schwächen. Von daher würde ich da jetzt gar nicht großartig irgendwie was dran machen, aber das wird spannend sein, jetzt mit einem anderen Torwarttrainer vielleicht oder auch mit einem anderen Cheftrainer natürlich, wie das gelöst wird. Und was natürlich spannend wird, ist sind zum Beispiel so Personalien wie auch Viktor Pálsson, ne? Die ja wirklich ohne Gramozis eigentlich nicht zu Schalke gekommen wären. Das hat man ja oft gehört, dass er schon in Darmstadt sehr, sehr zufrieden war mit Pálsson und ihn als sehr wichtigen Teil der Mannschaft betrachtet hat und ihn deshalb unbedingt bei Schalke haben wollte. Das wird jetzt spannend sein, was da passiert. Ob der jetzt vielleicht wirklich auf dem Abstellgleis steht, weil der neue Trainer sagt, nee, also ich sehe den auch überhaupt irgendwie gar nicht im System von Schalke. Der ist hier nur, weil Gramozis den haben wollte. Wer weiß, vielleicht geht's für den im Sommer auch schon wieder woanders hin. Oder ob jetzt da an ihm festgehalten wird, das ist halt wirklich spannend. Und natürlich alle anderen Personalien auch, hat irgendwie Ramfte wieder eine neue Chance, steht der sich nicht immer noch selbst im Weg, lag das vielleicht zum gewissen Teil auch am Trainerteam. Das sind ja immer so Sachen, die man jetzt niemals abwarten muss, die finde ich immer mit am spannendsten sind. Aber klar, Pálsson und das Torwart-Thema stechen natürlich dann nochmal besonders heraus. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, nämlich, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte tatsächlich. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig.
Ich bin, also dieses ganze Torwart-Thema, um darauf nochmal zurückzukommen, das geht mir echt ein bisschen, ja, ich will nicht so krass klingen, aber es geht mir echt ein bisschen auf den Sack so. Also ich verstehe nicht, wie man auch manche Fans immer wieder diese Tüte aufmachen, wenn wir ein Gegentor kassieren und dann irgendwie sagen, ja, ich wusste es schon immer, Fährmann ist viel besser, und wo ich mir denke, ey, merkt ihr eigentlich, wo das Problem liegt? Also ohne jetzt wirklich zu hart zu klingen, aber wir haben nicht gegen Rostock verloren oder auch gegen andere Teams dieser Saison, weil Martin Freise zu schlecht gehalten hat. Also tut mir leid, da fängt der Fehler ja viel früher an. Auch mit einem Ralf Fährmann im Tor wären wir nicht viel besser in der Tabelle. Da lege ich mich absolut fest. Und ich sehe jetzt nicht, warum man da unbedingt einen Wechsel vornehmen sollte. So, ich finde, man kann darüber diskutieren, ob ein Freise ein guter Keeper für Schalke ist. Ich finde, für die zweite Liga reicht der alle Male. Wo ich persönlich, da scheiden sich natürlich die Geister, aber ich persönlich sehe das bei einem Ralf Fährmann halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das seinem seinem Selbstbewusstsein so gut tun würde, wenn der jetzt nochmal direkt Nummer 1 wieder wäre, und ob das überhaupt dem Team Sicherheit gibt, der Abwehrreihe etc. Also sehe ich nicht, dass das irgendeinen Sinn macht aktuell. Also bin ich überhaupt kein Freund von, ja, das jetzt zu machen. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, ich glaube, von anderen Coaches war das eher so eine Maßnahme, um so ein Zeichen zu setzen, oder weil Fährmann als irgendwie lautstarker Schalker in der Kabine galt. Ich sagte ehrlich, ich glaube, die Rolle hat er mittlerweile überhaupt nicht mehr. Die hat mehr so einen Spieler wie ein Simon Terodde so. Also sehe ich auch hundertprozentig, dass der wahrscheinlich direkt zum Kapitän gemacht wird. Würde mich zumindest überhaupt nicht wundern. Eher schon freuen. Und ja, dann sehen wir, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt hier ständig Twitter aktualisiert, aber es ist leider keine neue Nachricht gekommen, außer von Hertha diese geile Aktion mit Tacheles
reden. Oh Gott.
Mehr ist jetzt nicht gekommen,
leider. Ich muss zu Fermer tatsächlich sagen, es gibt ja viele, die mittlerweile sehr negativ ihm gegenüber eingestellt sind. Ich halte ihn auch schon lange nicht mehr für den guten Keeper, der mal war, also auf gar keinen Fall. Ich meine, der war ja zwischenzeitlich wirklich auf irgendwie mit einem Bein in der Tür zur Nationalmannschaft. Das ist natürlich lange vorbei und ganz weit entfernt. So ehrlich muss man sein. Ich bin euch der größte Fan von ihm. Genauso ist das bei mir bei Freise. So, ich sehe Fährmann schon als Keeper, der uns auch in der zweiten Liga noch völlig ausreichen würde, sag ich mal, wenn man den vor allem vom Selbstbewusstsein wieder hinkriegt, vom Können her auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite sehe ich, wie ich das eben schon mal angedeutet habe, überhaupt nicht die Notwendigkeit, da jetzt was zu ändern, weil also Freise wird uns nicht den Aufstieg kosten, so, und Fährmann wird uns den Aufstieg auch nicht retten alleine. Also von daher erübrigt sich diese Diskussion einfach, und Freisel ist nun mal eben der gesetzt ist. So, wenn Fährmann jetzt der wäre, der gesetzt ist, würde ich das genauso sagen und sagen, es macht keinen Sinn, Freisel ins Tor zu stellen. Und genauso sehe ich das jetzt andersrum. Wir sind auf der Position ausreichend gut genug besetzt, und der aber eben nun mal die Nummer 1 ist Freisel, und deswegen sollte man das auch nicht ändern, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen will ich die Diskussion noch gar nicht so weit führen. Mir ist eingefallen, was ich eben sagen wollte, nochmal zu diesem ganzen Ding allgemein, Gramozis Entlassung und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist überhaupt nicht irgendwie doof ihm gegenüber gemeint, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, also ja, man hat sich gefreut, dass er endlich, mehr oder weniger, muss man schon sagen, entlassen wurde und das ist ja auch alles gut, aber trotzdem, es bezieht sich überhaupt nicht auf persönliche. Gramotz ist eigentlich immer ein super feiner Kerl gewesen. Klar, da war ich mir manchmal ein bisschen unglücklich im Umgang mit den Medien, aber der hat nie irgendwie was Böse gemeint. Ich nehme dem auch ab, dass er immer das Beste versucht hat für Schalke. Also menschlich ist das ein absolut super Kerl. Würde ich auch nichts auf ihn kommen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sich manche Tweets oder so vielleicht von mir manchmal in der Emotion anders angehört haben, muss ich sagen, Gramotz ist menschlich wirklich ein Top-Typ. Und ich wünsche ihm nur das Beste, aber eben nicht auf Schalke. So, weil sportlich hat das schon lange nicht mehr gereicht. Und ich habe ja, es war auch da ein bisschen sehr früh, aber ich habe ja in den Testspielen schon dran gezweifelt, dass Gramotz der Richtige ist. Ich bin von Anfang an nicht so warm mit ihm als Trainer in sportlicher Funktion geworden. Ich hatte meine Zweifel an Gramotz schon bei der Einstellung. Die wurden in den Testspielen das erste Mal bestätigt, das zweite Mal bestätigt bei der Hamburg-Niederlage, das dritte Mal bestätigt vor dem Düsseldorf-Spiel, da hat er sich dann nochmal gerettet und dann wurden die Zweifel irgendwie immer wieder bestätigt und dann hat er sich irgendwie doch noch einmal gerettet, aber ja, insgesamt muss ich sagen, dass ich mit Gramotzes spielerisch und sportlich nie richtig warm geworden bin, mit ihm persönlich wie gesagt schon, aber spielerisch einfach eben nicht und deswegen... Ja, möchte ich sagen, ich bin zwar froh, dass er entlassen wurde, und das sorgt aber auch dafür, und da deswegen freut mich das auch, man hypt sich ein bisschen mehr auf die Schalke-Spiele, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir selber aufgefallen, wenn ich nicht im Stadion war, dann habe ich mich nicht auf die Spiele gehypt. Also dann habe ich mich da ja eine halbe Stunde vorher aufs Sofa geschmissen, habe mir eben mein Schalke-Trikot übergezogen, habe das Spiel angemacht, habe es vielleicht sogar auch im Discord mit anderen geguckt, dann hat man sich dabei unterhalten und nicht so krass aufmerksam jede Szene verfolgt und ja, hat dann so ein bisschen casual geguckt, mehr auf Twitter gehangen, weil das Spiel irgendwie sowieso scheiße war. Ja, und dann war das Spiel vorbei, hat man ausgemacht, unabhängig vom Ergebnis, hat sich vielleicht ein bisschen mehr gefreut oder war ein bisschen abgefuckter. Trikot wieder aus und am nächsten Tag war es gut. So. Und das liegt eben nicht daran, dass man irgendwie ein Plastik-Fan ist oder so, sondern das liegt in erster Linie daran, dass man einfach wusste, was einen erwartet und genau das geboten bekommen hat in den meisten Fällen. Und ich habe den Unterschied jetzt im Stadion nochmal gemerkt. Da hat man sich eben gehypt, da hat man gesagt, geil, ich bin im Stadion und geil gegen Rostock, das wird jetzt vielleicht mal wieder was und jetzt starten wir wieder eine Siegesserie. Und da habe ich auch gemerkt, da war ich wirklich, bis ich die Nachricht gelesen habe, sehr, sehr abgefuckt, immer noch, also viel, viel länger als sonst. Und ich freue mich einfach, dass man jetzt, unabhängig davon, wer kommt, wenn es jemand Gutes ist, dass man sich dann dauerhaft auf die Spiele hypt oder zumindest für die nächsten 2-3 Spiele, wenn es irgendwie doch nicht klappen sollte und kein Trainereffekt einsetzt, aber dass man dann wenigstens dieses hat, oh, wer wird spielen, wie sieht man vielleicht schon irgendwelche Ansätze, Entwicklungsschritte und so. Das ist einfach eine Sache, die ich jetzt schön finde, worauf ich mich freue. Beim neuen Trainer. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie deine Einstellung zu den Spielen so war in der letzten Zeit unter Gramotz ist noch, aber das sind so meine Gedanken dazu.
Ich glaube vor allem, dass Gramotz zumindest mal durchaus seine Qualität als Trainer hat, ja, also die kann man ihm irgendwo nicht absprechen. Ich glaube, in einer Situation, wo du eine Underdog-Mannschaft bist und dich mehr aufs Verteidigen konzentrieren muss und mehr auf Nadelstiche setzt, dann kann das durchaus funktionieren. Da sehe ich auch durchaus seine Qualitäten, die er auch bei Darmstadt damals zum Beispiel hervorgebracht hat. Aber man hat, glaube ich, ja, relativ schnell gesehen, dass irgendwie dieses Match Gramotzes und Schalke, das haben die wenigsten, glaube ich, gefühlt und lange gesehen. Ich glaube, man braucht auch nicht mehr länger über ihn reden. Ich glaube, man kann sagen, ey, für die Zukunft alles Gute, aber du und Schalke, wie bei vielen deiner Vorgänger, das hat einfach nicht geklappt. Und jetzt muss man gucken, hoffentlich kriegt Schalke noch irgendwie hin, aufzusteigen, weil am Ende des Tages hilft das dem Verein immer, eine Spielklasse höher zu spielen. Aber da muss man sehen, wer es wird. Wie die Mannschaft das annimmt, wie die Fans das annehmen. Und man kann nur hoffen, dass die Zukunft von Schalke nicht mehr so kurzfristig geplant ist und langfristig auf eine spielerisch konstante Lösung setzt und nicht eben auf kurzfristigen Erfolg, der sowieso ein reines Glücksspiel ist, sondern dass man langfristig von einem System, von einer Taktik, von einer Anlage überzeugt ist, von einem Wertekodex, den man hat, den man auf Schalke haben will, der auch vielleicht eventuell trainerübergreifend ist. Deswegen bin ich auch so gespannt, was Ruben Schröder jetzt macht, weil er bei Gramozis eben noch nicht, wie soll man sagen, der Strippenzieher war, sondern Knebel. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sieht man da jetzt doch nochmal einen Turnaround in der Hinsicht. Das Spielermaterial ist ja auf jeden Fall da. Also daran sollte es zumindest mal in den Spielen jetzt nicht mehr scheitern.
Ja, das ist auch das, wenn wir mal dazu kommen, was man sich jetzt wünscht für die Zukunft. Was ich mir eben auch wünsche, wo ich sage, ey, das wäre schön, jetzt gerne meinetwegen erstmal eine kurzfristige Lösung, um den Aufstieg eventuell noch klar zu machen, alles okay. Und falls es jemand Junges ist, falls es irgendwie ein Chinel wird oder so, meinetwegen auch mit einer Option, je nachdem, wie man abschneidet, das vielleicht noch länger zu machen. Das kann man dann schauen, wie sich das vertraglich genau ausgestalten wird. Aber mein Wunsch ist einfach eben auch, dass dann im Sommer jemand kommt. Das wurde ja auch uns versprochen in einem Mitgliederbrief, der jetzt schon ein bisschen her ist mittlerweile. Ich glaube, keine Ahnung, im Januar oder so kam der, vielleicht auch schon letztes Jahr, weiß ich nicht, ist auch egal. Da wurde auf jeden Fall gesagt, dass an einem ganzheitlichen Konzept gearbeitet wird, dass Schalke 04 für was steht, dass danach Fußball gespielt wird von der Jugend an und so. Also das, was sich viele Fans eben wünschen. Und ich finde, es wäre jetzt eine gute Möglichkeit, natürlich vielleicht mit einem Aufstieg im Rücken, mit frischem Geld und so, was dadurch reinkommt, noch mehr. Aber es ist allgemein, finde ich, jetzt eine gute Möglichkeit, um das eben zu etablieren, um zu sagen, ey, das ist wichtig. Und da könnte man eben jetzt genau mit anfangen. Was das genau für eine Philosophie sein soll, sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja auf Schalke ganz viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, bloß keine Fünferkette, bloß kein Trainer, der wieder Fünferkette spielen lässt. Wenn das eine attraktive Fünferkette wird, wie sie zum Beispiel Atalanta oder so spielen oder auch Leipzig über weite Strecken, dann habe ich da überhaupt nichts gegen. So, wenn das natürlich so eine Schalker Fünferkette wird, die man in den letzten Jahren hier viel kennengelernt hat, dann muss das nicht unbedingt sein. Aber Hauptsache, es wird endlich mal ein durchdachtes Konzept, wonach denn der Trainer auch geholt wird. Und das ist ja das, was wir bei Gramozis auch immer gesagt haben. Gerne Konstanz. Ich glaube, jeder Schalke-Fan wünscht sich Konstanz. Auch ich, der immer wieder geschrien hat, Gramozis raus. Aber eben nicht, ja, ich meine, es ist ja, aber eben nicht um jeden Preis. So, und wenn du den richtigen Trainer hast, dann sei mit dem konstant. Wenn du Entwicklungen siehst und das Spielglück fehlt und die Ergebnisse noch nicht so wollen, aber du siehst, spielerisch passiert was, dann bleib bei diesem Trainer und halt an ihm fest. Das ist ja alles gut. Aber halt, wie gesagt, Konstanz mit den richtigen Leuten. Und ich hoffe, dass so eine richtige Personalie jetzt eben eingestellt wird. Das ist ja mein Wunsch, so ein bisschen für die Zukunft. Und da bin ich gespannt, vor allem, was im Sommer passieren wird. Wenn das so stimmt, dann kommt ja jetzt sowieso nur eine Übergangslösung. Ich bin gespannt, was im Sommer passieren wird, auch transfertechnisch. Das wird ein sehr, sehr spannender Sommer, je nachdem, ob wir aufsteigen oder nicht aufsteigen. Das wird ein sehr spannender Sommer, muss man wirklich sagen.
Ich finde, in der ersten Liga gibt es sogar ein ganz gutes Beispiel mit Konstanz auf Biegen und Brechen und Konstanz, wenn es vielleicht ganz gut ist. Weiß nicht, wer davon mitgehen wird und wer nicht, aber gerade beim letzten Duell, Stuttgart gegen Gladbach, beide sehr angezählt als Teams, stecken beide im Abstiegskampf. Gladbach führt 2-0, verliert noch 3-2 gegen den VfB und irgendwie habe ich auch einfach das Gefühl, selbst wenn Gladbach das Spiel gewonnen hätte, so weit würde ich sogar gehen, dass das Match Matarazzo-Stuttgart funktioniert, also ist für mich langfristiger und auch perspektivtechnischer besser als das Match Hütter und Gladbach, obwohl Gladbach ja aktuell noch vor Stuttgart steht, haben ja auch andere Mittel, muss man auch sagen, aber das ist für mich so ein typisches Beispiel, die Konstanz bei Matarazzo Stuttgart, die finde ich sinnvoller und nachvollziehbarer als die Konstanz bei Hütter und Gladbach, weil einfach, ich glaube jeder weiß inzwischen oder die meisten, dass Hütter auch nur noch bei Gladbach ist wegen den 7,5 Millionen, die für ihn gezahlt wurden, weil da die Hypothek einfach riesengroß ist. Aber ich glaube, viele Gladbacher sind auch mittlerweile Fan von einem Trainerwechsel, was ja in Gladbach eigentlich wirklich nicht so häufig vorkommt, dass da das Trainerkarussell so extrem schwingt. Aber das ist so für mich so ein typisches Beispiel. Ja, also bei beiden läuft es sportlich überhaupt nicht gut, aber bei Materazzo und Stuttgart sehe ich trotzdem eine gewisse Idee, eine gewisse Entwicklung. Ja, da sehe ich einen Plan hinter so, und den sehe ich bei Hütter und Gladbach wirklich nicht und den habe ich auch bei Gramozis größtenteils nicht gesehen. Und
das ist so ein Punkt. Also bei Hütter habe ich auch so ein bisschen die Vibes, dass da irgendwie, da wurde gesehen, okay, der hat woanders einen guten Job gemacht, gut, den kaufen wir jetzt. Das ist so ein bisschen wie wenn du siehst, okay, ein Spieler spielt gut, der passt bei uns zwar eigentlich gar nicht so richtig rein, wir wollen ihn irgendwie trotzdem haben, jetzt zahlen wir mal 50 Millionen für den und den holen und dann bringt er halt keine Leistung. So ein bisschen diese Vibes gibt mir dieser Hütterwechsel zu Gladbach. Der hat woanders einen guten Job gemacht, dann wird er gekauft und er aber so richtig befasst, ob der auch so richtig passt und keine Ahnung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da bin ich aber auch nicht so tief drin. Und Materazzo hat ja bei Stuttgart auch schon bewiesen, dass er da was entwickeln und aufbauen kann. Also es gab ja unter Materazzo richtig gute Zeiten. Erstmal hat er die innerhalb von wenigen Spieltagen in die erste Liga gebracht, so von der zweiten. Und dann hat er direkt im ersten Jahr auch wirklich, wirklich gut abgeliefert in der Bundesliga. Und das ist halt sowieso so oft, ne? Das verflixte oder das verfluchte zweite Jahr für so Aufsteiger. So, das ist ja immer das Schwierige. Und deswegen, ja, fühle ich den Vergleich auf jeden Fall. Muss man einfach mal schauen. Und ja, ich hoffe, dass da bei uns jetzt irgendwie vielleicht noch jetzt noch eine gute Entscheidung getroffen wird. Und ja, ich glaube, das ist zu Schalke auch wirklich alles, was man da jetzt im Moment so sagen kann. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, das Wochenende kann man nochmal kurz thematisieren. War gut, ich bin am Freitag hier angekommen. Und dann waren wir erstmal im Aqualand in Köln. War ganz gut. Wir waren in der Sauna. Fabi hat die.
Ja, wir waren erstmal in der Kolbstraße, ne?
Ja, gut. Stimmt. Erstmal hat er mich vom Kölner Bahnhof abgeholt und dann waren wir in der Kolbstraße, waren kein Köftespießessen bei Ratar, sondern waren in einem guten türkischen Restaurant, was wirklich sehr, sehr, sehr lecker war, muss ich echt sagen. Und dann waren wir bei Fabi und dann waren wir im Aqualand. In der Sauna und da hat Fabi so ein bisschen die Welt der Saunen entdeckt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
Ja, ich dachte bis dato immer, dass ich schon mal in der Sauna war, aber das war am Ende des Tages nichts anderes als ein kleines Dampfbad in einem normalen Schwimmbad, wo du auch ganz normal mit Badeshorts und so reingehen konntest. Das war für mich immer so die Definition von Sauna, bis ich dann mal in der Saunawelt vom Aqualand war, wo du ja auch wirklich... ja gut, einfach nackter chillst und da erstmal in so eine richtige Sauna gehst, dann ins Kältebad, dann in den Ruhebereich und so. Und es war anfangs ein bisschen ungewohnt so, muss ich schon sagen, ein bisschen komisch auch, weil am Ende des Tages ist das ja auch nichts anderes als ein FKK-Bereich so. Aber trotzdem ist es entspannt, kann man schon nicht anders sagen, ne? Ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann, aber ich würde diesen Bereich vom Aqualand jetzt schon auch als sehr entspannt und gut eingerichtet bezeichnen. War auf jeden Fall alles auch irgendwo groß, ja. Also man hat eine große Auswahl, was die Saunen angeht, von der Größe her, von der Temperatur her, ob mal drinnen, mal draußen. Auch die gute Grubensauna mit einer Kohlenlode war ganz lustig. Überall mal ein Kältebecken, überall mal ein Ruhebereich. Also ich habe die 1, 2, 3 Stunden da auf jeden Fall echt genossen.
Ja, also das muss ich auch sagen, ich war ja schon in der einen oder anderen Sauna und die haben ja alle, oder es ist ja eigentlich so gang und gäbe, dass auf der Internetseite der Sauna dann so eine Sauna-Knigge ist. Und ja, da, wo man dann immer so ein bisschen für jede Sauna individuell so ein bisschen die Verhaltensregeln auch sieht und was da gewünscht ist und was nicht. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Typ, der gerne komplett nackt da in der Sauna sitzt. Deswegen, also bisher habe ich das auch eigentlich immer so gemacht, dass ich wirklich, also man hat ja außerhalb der Sauna sowieso einen Bademantel, aber auch innerhalb der Sauna, dass ich da immer mir ein Handtuch trotzdem rumgebunden gelassen habe und dann noch ein zweites dabei hatte, wo man sich dann eben drauflegen kann, weil ich halt nicht so der Freund bin, komplett mich zu entblößen, sage ich mal, vor fremden Menschen. Da gibt es ja auch extra dafür solche Sauna-Kills, heißen die. Das sind dann so, ja, sind so Dinger, entweder mit Knöpfen oder mit einem Klettverschluss, dass man nicht ständig das Handtuch nachziehen muss und so. Die sind aber tatsächlich in manchen Saunen wohl auch verboten. Da sollte man sich dann immer vorher drüber schlau machen, wenn man denn so ist wie ich zum Beispiel, so ein bisschen vorher drüber schlau machen. Und deswegen, ja, für Leute, die da genauso sind wie ich, denen das vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist oder das nicht so gerne mögen, man kann da auch wie gesagt, wenn man sich das vorher genau angeguckt hat, im Aqualand ist es zum Beispiel so, kann man da ganz entspannt mit einem Saunakilt und dann mit einem zweiten Handtuch, wo man sich dann drauflegt. Man muss sich da jetzt nicht komplett entblößen oder so. Ja, keine Ahnung. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich war schon in ein paar Saunen. Es war echt eine der besseren. Große Auswahl an Saunen. Viele verschiedene Saunen, also diese ganz standardmäßigen finnische Sauna oder so, aber auch viel mit Aromen und Lichteffekten auch dabei und großer Saunagarten, wirklich sehr schön gestaltet auch. Also es war eine schöne Sauna, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bereue das ein bisschen, dass wir keinen Aufguss mitgenommen haben, weil es leider zu spät war, weil wir noch rutschen gegangen sind vorher und so. Ey, ich das erste Mal in so einer Falltürrutsche gewesen. Das Fabi kann es bestätigen, ich habe mir die Hose voll geschissen. Bevor ich da reingestiegen bin, aber im Endeffekt war das überhaupt nicht schlimm.
Ja, wie ich das auch gesagt habe. Also ich weiß nicht, wer das Aqualand kennt, aber da gibt es halt so eine, ja, wie so eine Rakete, ja, so, wo dann eine Falltür aufgeht und da rutschst du schon fix durch. Also ich glaube, das ganze Rutscherlebnis geht keine 5 Sekunden gefühlt. Mhm. Machst du auch so ein Alibi-Looping, also sie verkaufen das als Looping, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich einmal um die eigene Achse drehst, sondern es ist so ein Winkelding. Als Kind fand ich das immer geil, aber ja, mittlerweile catcht mich das nicht mehr so. Ich bin das Ding auch wahrscheinlich in meinem Leben schon über 100 Mal gerutscht, von daher, aber Flo hat sich da schon ordentlich eingeschissen vorher, war schon ganz witzig.
Ja, muss ich echt sagen, weil ich habe halt immer so Respekt vor so Dingern, wo ich noch nie drin war. Es ist auch bei Achterbahnen so, also vor der ersten Fahrt kacke ich mich immer ein und danach will ich dann gar nicht mehr aufhören, so ungefähr. Also so ähnlich war das jetzt bei der Rutsche auch, aber deswegen haben wir leider den Aufguss verpasst, weil wir noch gerutscht sind. Ja, aber ansonsten war es wirklich schön. Danach sind wir nach Hause, sind erstmal in die Shisha-Bar gegangen hier in Dormagen, haben eine entspannte Pfeife geraucht und dann, also wir sind um, keine Ahnung, 19:30 in der Sauna gewesen und waren auch echt erst um 11:30 oder so da raus, ne? Also es war echt, echt gut ausgenutzt. Ja, dann noch in der Shisha-Bar hier in Dormagen gewesen und am Samstag war eben das Schalke-Spiel, haben wir eben schon erzählt. Ja, gestern nicht viel gemacht, weil Fabi ja nicht so eine nice Nacht hatte. Deswegen gestern eigentlich nur zu Hause gechillt, das United-Spiel geguckt.
Darts halt UK Open.
Genau, Darts geguckt, UK Open. Beim United-Spiel halte ich mich bedeckt. Ich gebe dazu keinen Kommentar ab. aber ansonsten, ja, heute wie gesagt in Essen gewesen. Und ja, morgen werde ich auch schon wieder die Heimreise antreten. Aber ansonsten, keine Ahnung, kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. UK Open, Smith hat schon wieder ein Finale verkackt tatsächlich. Ich glaube, dass der wirklich bald in tiefe Depressionen verfallen wird. Also, das ist wirklich schon wild, dass der Finale nach Finale irgendwie verhaut, ne?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mir das auch echt mittlerweile, obwohl ich ihm beim der WM nicht gegönnt habe, so, weil ich halt Price-Fan war und der Price rausgehauen hat, so. Aber es tut mir fast schon ein bisschen leid aktuell, ne? So, der gewinnt die Finals einfach nicht, ne? Und Danny Noppert ist jetzt auch gar kein Disrespect, so, ist ein absolut respektabler Dartspieler, auch einer der besten der Welt, keine Frage. Aber Danny Noppert ist jetzt beim besten Willen keiner, der wenn du auf dem Papier stehen hast, Michael Smith gegen Danny Noppert, dann gewinnt eigentlich 90%, wenn nicht sogar noch mehr der Fälle, Michael Smith.
Ja, ja, vor allem hat Noppert, wenn ich das richtig gesehen habe, ein 84er Average gespielt. Ja. Also bei aller Liebe, in einem guten Spiel spielt das ein Marcel Scorpion. So, ne? Ja. Dass dann ein Michael Smith, der im WM-Finale stand, so, dass der das Ding nicht nach Hause holt, das ist schon dann irgendwo selber schuld auch, ne?
Ja, am Ende des Tages finde ich es aber auch ganz cool, dass mal so ein Underdog ist das falsche Wort, aber mal so ein außerhalb der Top 10 auf jeden Fall ein Spieler mal so ein Major mitnimmt, ist ganz nice. Gönnt man den ja auch, ist ja auch für die was ganz Besonderes dann. Und ich glaube, nächstes Wochenende geht es schon weiter. Ich gehe mal eben kurz PDC-App rein. Also Premier League ist klar, ist ja sowieso am Donnerstag. Aber ich meine, es geht ja direkt weiter.
Ja, ich glaube sogar in Deutschland. Jetzt 11. wäre doch irgendwie, da habe ich doch überlegt, in Hildesheim hinzufahren. Ich weiß gar nicht genau, welches Turnier das ist. Auf jeden Fall PDC Europe. Aber ich weiß gar nicht, welches Turnier es genau ist. Aber da hatte ich auf jeden Fall auch überlegt, hinzufahren. Jetzt am 11., das ist der Freitag, glaube ich, nach Hildesheim, weil das einigermaßen in der Nähe ist von mir. Vielleicht 1,5-2 Stunden. Aber ich lasse es jetzt dann doch bleiben. Aber genau, das ist jetzt auf jeden Fall das Wochenende. Da steht das nächste Turnier vor der Tür. Wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, Fabi guckt hier gerade nebenbei so ein bisschen.
Ja, European Tour einfach, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, wir sind jetzt tatsächlich bei 39 Minuten. War es das an dieser Stelle auch mit der Podcast-Aufnahme. Und ja, wie gesagt, falls die Soundqualität nicht so nice ist vom Hall oder so, dann entschuldigt das bitte, das ist hier so ein bisschen unter schwierigen Umständen entstanden. Wie gesagt, Fabi ist nicht ganz auf der Höhe und ja, aber wir wollen euch natürlich trotzdem Content liefern. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, falls noch nicht geschehen. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter oder woanders zum Podcast und ja, ansonsten hört man sich nächste Woche, würde ich sagen. Und damit... ja, schöne Woche noch und bis dann.
So schaut's aus. Ciao, ciao.